Herzlich willkommen zu 3, 2, 1, dem Podcast, bei dem wir versuchen, die Untiefen unseres Wissens in der Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie auszuloten und den Dingen auf den Grund zu gehen. Wir richten uns an alle Anästhesistinnen und Intensivmediziner, genau wie wir, gerne Therapien kritisch evaluieren und die sich dafür interessieren, wie gut eigentlich die Evidenz ist, auf der unsere täglichen Handlungen beruhen. Und in unserer heutigen allerersten Folge möchten wir uns mit einer Therapie beschäftigen, die sehr weit verbreitet ist und die sich deswegen ganz gut anbietet. Es geht um Sauerstofftherapie. Sehr viele Patienten, die in ein Krankenhaus kommen, bekommen Sauerstoff. Und wir sind als Anästhesisten und Intensivmediziner auch eigentlich immer ganz zufrieden, wenn die Sättigung 100% zeigt. Aber ist das auch wirklich immer so gut? Wir wissen ja letzten Endes auch, dass sehr hohe PaO2-Werte die Bildung von Sauerstoffradikalen begünstigen, mit all den deletären Folgen, die das letzten Endes dann im Sinne eines Zellschadens haben kann. Wir wissen, dass hohe Sauerstoffpartialdrücke eine Vasokonstriktion sowohl im pulmonalen Gefäßbett als auch in den Koronarien bedingen. Und es kann letzten Endes auch zu Absorptionsatelektasen kommen. Also es gibt genügend gut beschriebene Effekte, die hohe Sauerstoffpartialdrücke bedingen können, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, wo beginnt denn da die gefährliche Zone. Ist es bei 150 mm Hg oder erst bei 200 oder gar erst bei 400? Und auf der anderen Seite wissen wir auch gar nicht, wo die Werte liegen, die optimal sind für einen Patienten. Es ist sicherlich klar, dass Werte von 30 mm Hg PaO2 nicht mehr auf längere Sicht mit dem Leben vereinbar sind, aber auf der anderen Seite wissen wir nicht, ob 60 mm Hg vielleicht besser sind als 90 oder als 120 und vor allen Dingen auch nicht bei welchen Patientengruppen. Und um diesen Fragen nachzugehen, unterhalte ich mich heute mit einem wahren Experten für Beatmung und für Sauerstofftherapie, mit Falk Fichtner, Oberarzt auf der Intensivstation am Uniklinikum Leipzig. Falk hat nicht nur als Intensivmediziner auf so ziemlich jede Frage, die sich mir in der Intensivmedizin stellt, eine strukturierte und auch profunde Antwort, sondern er hat auch mit federführend die S3-Leitlinie der DGAI, invasive Beatmung und Extrakorporalverfahren bei akuter respiratorischer Insuffizienz, mit herausgegeben und gestaltet, die jetzt gerade in Überprüfung ist, wo er auch wieder dabei sein wird. Und um all diese Fragen rund um den Sauerstoff und die Grenzen dessen, was wir genau wissen und was wir gut bestimmen können, erläutern und evaluieren zu können, freue ich mich, dass du heute Zeit gefunden hast, dich mit uns zu unterhalten.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Falk, willst du vielleicht erstmal kurz sagen, was du so in deinem täglichen Arbeitsleben tust und was deine Position hier ist?
Also mein tägliches Leben spielt sich auf der Intensivstation ab, schon seit einigen Jahren. Das heißt, ich bin behandlungsleitender Arzt auf einer der Teilstationen, die wir hier haben. Unsere große Intensivstation hat insgesamt 4 davon. Und beschäftige mich seit 2013 ungefähr damit, wie man Evidenz in Empfehlungen und dann schließlich auch in die Praxis bringt zu dem Thema der invasiven Beatmung. Damals ist erstmalig die S3-Leitlinie invasive Beatmung und Extrakorporalverfahren aufgelegt worden und unsere Klinik war damals das Koordinationszentrum. Und letztendlich hat diese Leitlinie in der Entwicklung mich begleitet und parallel dazu habe ich die ganze Zeit Intensivmedizin gemacht. Damals würde ich sagen noch gelernt und jetzt lerne ich trotzdem noch jeden Tag weiter, bin aber eigentlich jemand, der das auch schon vermitteln soll, das Fach, über einige Jahre. Und das heißt, mein Tag beginnt früh mit dem Betrachten unserer Patienten auf der Intensivstation und da gucke ich natürlich ganz besonders auf die Beatmungsgeräte und alles, was mit Beatmung oder respiratorischer Insuffizienz zu tun hat. Dann ist der Tag meistens unterbrochen durch wissenschaftliche Episoden, wo ich mich eben zum Beispiel jetzt gerade mit der Neuauflage des Leitlinienprojekts beschäftige oder während der Covid-Pandemie auch mit Meta-Analysen zu den Therapien bei akuter respiratorischer Insuffizienz, im speziellen Fall hier bei SARS-CoV-2-Infektionen. Und dann gehe ich wie jetzt auch nach unserem Podcast wieder auf unsere Station und mache ein bisschen Visite, um die Patienten nochmal wirklich genau zu sehen.
Vielen Dank. Dann steigen wir vielleicht gleich ein mit der Wissensvermittlung. Und es soll ja heute um Sauerstofftherapie gehen und das auch speziell bei kritisch kranken Patienten. Welche Patienten brauchen denn überhaupt Sauerstoff?
Also einfach formuliert, jeder Mensch. Aber wenn wir auf die Patienten gucken, würden wir sagen, wer braucht zusätzlichen Sauerstoff? Das ist vielleicht die gute Frage. Und das sind letztendlich, auch wieder vereinfacht formuliert, alle diejenigen, die wir in einem Zustand ansehen, bei denen oder von denen wir denken, dass sie zu wenig Sauerstoff für die Versorgung ihrer Gewebe im Blut haben.
Wie können wir das denn messen?
Unsere einfachste Erfassungsmethode ist die Betrachtung des Patienten, würde ich sagen. Denn den meisten Patienten sieht man den Bereich, um den es geht, wenn sie kritisch erkrankt sind und ihre Sauerstoffversorgung kritisch vermindert ist, von außen an. Also am Hautkolorit in ganz einfachen, uralten Untersuchungsmethoden in der Betrachtung. Und wenn wir mit den Patienten reden können, dann üblicherweise nennen sie uns das auch. Sie sagen, dass sie Luftnot haben. Das ist letztendlich für alle Patienten, die nicht bewusstseinsgemindert sind, sind das die härtesten Kriterien, die wir haben. Und darüber hinaus, seit ungefähr dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, gibt es natürlich die Möglichkeit, die Sauerstoffsättigung, also über eine Pulsoximetriemessung, meistens irgendeinem Finger oder irgendeinem anderen Körperteil zu messen, um damit letztendlich zumindest den Anteil des oxygenierten Blutes am Gesamt-HB, oxygenierten HBs am Gesamt-HB zu bestimmen. Über diesen Sättigungswert kann man zumindest Patienten identifizieren, die normale Werte haben, die wir kennen, also ungefähr so um die 96% liegt es im mittleren Wert über die Gesamtbevölkerung, und wir können auch die erkennen, die eben deutlich darunter liegen. Was wir meistens aus dem Kopf verlieren, ist, dass das Messsystem selber eine Ungenauigkeit hat, die uns eben eine Aussage zu dem einzelnen Prozentwert, also 95 versus 96, gar nicht zulässt, sondern üblicherweise ein Fehlerbereich von plus 4 bis minus 4% auf diesen Wert, den wir da gerade sehen. Aber mit diesem Messsystem können wir zumindest dem Ganzen eine Zahl geben, von außen, ohne den Patienten irgendwie stechen zu müssen oder in irgendeiner Weise anders aktiv zu werden.
Genau, ich denke, man muss da nochmal die Unterscheidung machen zwischen einer tatsächlichen Hypoxämie, wie du gerade eben gesagt hast, also eines zu niedrigen Sauerstoffgehaltes im Blut, und auch einer Hypoxie, also einer Unterversorgung des Gewebes mit Sauerstoff, was sich ja sehr, sehr viel schlechter messen lässt und was zum Beispiel sich ja auch häufiger über die Klinik, die du ja bereits schon angesprochen hast, reflektiert. Was wir letzten Endes mit der Sauerstofftherapie ja machen wollen, ist eigentlich eine Korrektur dieser hypoxämischen Hypoxie, um dadurch das Sauerstoffangebot ans Gewebe, ans eventuell sauerstoffunterversorgte Gewebe zu verbessern.
Genau, also man könnte so das konkretisieren, dass man sagt, immer nur dann, wenn wir eine hypoxämisch bedingte Hypoxie des Gewebes haben, und diese Hypoxämie nicht allein durch ein verminderter Hämoglobingehalt des Blutes bedingt ist oder durch insgesamt zu wenig Herzzellvolumen, genau dann ist es eigentlich an der Zeit, tatsächlich an der Sauerstoffdosierung oder an der Sauerstoffapplikation etwas zu verändern.
Und wenn wir jetzt einen solchen Fall haben und dann erkennen, dass wir jetzt Sauerstoff additiv geben müssen, wie messen wir dann unseren Therapieerfolg? Oder welche zusätzlichen Messeinheiten sind noch nötig und wie sicher sind die?
Letztendlich, wir würden das versuchen, sukzessive aufzubauen, skalierend aufzubauen, nehmen wir die einfachste Form von außen in der präklinischen Versorgung, ist allein die Etablierung einer peripher gemessenen Sauerstoffsättigung erstmal die Basistherapie. Damit kann ich zumindest den ersten Erfolg sichern, also dass die Therapie bewirkt, dass tatsächlich diese Sättigung steigt und ich das im Verlauf beobachten kann. Diese technische Entwicklung haben wir so weit, dass das an jeder Stelle überall bei uns in unserem klinischen Versorgungsraum zumindest gewährleistet werden kann. Was wir damit aber nicht können, ist die Übertherapie kontrollieren. Und genau dafür setzt dann eher im Bereich der klinischen Versorgung die nächste Stufe an, dass wir den Sauerstoffpartialdruck im Blut tatsächlich messen müssen. Und das ist im genauesten tatsächlich nur über eine arterielle Blutprobe möglich, die wir dann typischerweise bei diesen Patienten über eine arterielle Kanüle, letztlich arterielle Kanülierung, dauerhaft gewinnen können. Die kapilläre Blutgasanalyse, die natürlich auch grundsätzlich möglich ist, ist nur intermittierend möglich, ist fehleranfälliger und dementsprechend bei diesen wirklich kritisch kranken Patienten eigentlich nicht das Mittel der Wahl. Also bleiben wir bei der arteriellen Blutgasanalyse, die dann der jeweils klinisch Behandelnde im Kontext mit dem Verlauf der Dynamik der Erkrankung und dem Risikoprofil des Patienten sich überlegen muss, in welchen Abständen er das Ganze macht.
Also ist ja letzten Endes auch immer nur ein intermittierendes Messverfahren. Es gibt ja keine Möglichkeit, den Sauerstoffpartialdruck im Blut kontinuierlich zu messen über eine arterielle Kanüle.
Korrekt, wenn ich einhaken würde, kein routinemäßig etabliertes.
Genau, also eins, das in der Breite jetzt verfügbar wäre für uns, sodass wir immer nur an bestimmten Messzeitpunkten einen Zustandswert des Patienten haben und dann letzten Endes entscheiden müssen, wie wir uns dann weiter zum Beispiel mit der Sauerstoffzufuhr über die FiO2 positionieren. Und jetzt mal ganz praktisch. Also man hat einen Patienten, der hat ein PaO2 von 50 und hat entsprechende Symptome auch von einer respiratorischen Insuffizienz. Wie würdest du dann weitergehen, wenn dieser Patient noch nicht beatmet ist, sondern jetzt eine Sauerstoffmaske mit 3 Litern zum Beispiel hat?
Also wenn er mit dieser 3 Liter Sauerstoffmaske nur den PaO2 von 3 Liter Sauerstoffmaske, hast du gesagt?
Ja, durchaus Maske.
Okay, wenn er dies hat in dem Kontext mit so einem niedrigen PaO2, der wird wahrscheinlich dann dementsprechend mit einer Sättigung von 82-85% vielleicht ungefähr messbar sein, dann ist natürlich die Dosiserhöhung das Erste. Wenn man jetzt an die Dosis direkt denkt, die da gerade appliziert wird, ist die eigentlich auch ein Bereich, die nicht für dieses Device vorgesehen
ganz
ist.
Genau.
Ja, sodass ich mir gewünscht hätte, der Patient hätte eigentlich nur eine Nasenbrille, damit er noch genügend Raumluft ansaugen kann. Für diesen Patienten würde ich natürlich erstmal eine Dosiserhöhung machen. Da reicht wahrscheinlich für den Erstangriff, um es mal so zu formulieren, eine Dosiserhöhung auf das Doppelte, 6 Liter oder ähnliches, um zumindest sicherzustellen, dass er dort bei einem normalen Einatemhub eine ausreichende FiO2 generiert. Das wäre ungefähr bei diesem Level dann eine FiO2 von 40%, also 0,4 Infraction angegeben. 0,4 bis 0,44, wenn man das dann dementsprechend noch weiter steigert auf 10 Liter gegebenenfalls. Das Ganze ist aber eben limitiert dadurch, dass wir mit diesen normalen Sauerstoffmasken ohne Reservoir oder ähnliches tatsächlich zwar Flüsse bis 12, maximal 15 Liter generieren können. Der eigentliche Einatemfluss, insbesondere bei einem Patienten, der in einer Luftnotsituation ist, deutlich höher liegt. Der liegt ja bei 50 oder 60 Liter pro Minute oder noch mehr, wenn er quasi so einen richtig tiefen, schnellen Einatemzug macht. Und dementsprechend ist eine höhere Sauerstoff-Inspirationskonzentration gar nicht erreichbar. Das wäre der erste Punkt. Und dann würde ich tatsächlich erstmal reevaluieren. Patienten betrachten und gegebenenfalls nochmal messen, wenn ich es über Betrachtung nicht klären kann. Und dann würde ich über neue Eskalationsschritte nachdenken.
Und könnte man die Devices, die du jetzt genannt hast, also dass man jetzt eine normale Maske nimmt und dass man die dann nochmal ändert und zum Beispiel auf eine Maske mit Reservoir umsteigt oder vielleicht auch eine High-Flow-Sauerstofftherapie benutzt?
Es gibt bei den Masken noch 2 unterschiedliche Devices, die unterschiedlich weit etabliert sind. In unseren Gebieten, gerade aus dem operativen Bereich entwickelten Intensivmedizin, weniger häufig anzutreffen als zum Beispiel auf den pneumologischen Stationen, sind Venturi-Masken, also Masken mit einem speziellen sozusagen Ventil, das über diesen Venturi-Mechanismus, dass Raumluft in Abhängigkeit vom Sauerstoffzufluss über eine Düse mit angesaugt wird und damit zwar der Gesamtfluss erhöht wird bei einer Dosiserhöhung des Sauerstoffs, nicht aber die Sauerstofffraktion. Das ist möglich, damit kann man genauer dosierter eine bestimmte FiO2 auch mit dieser Maske einstellen. Häufiger, weil einfacher zu bekommen und etabliert, sind die Masken mit einem Reservoirbeutel, die man gerade jetzt in der Zeit von der Covid-19-Pandemie ja weltweit viel eingesetzt hat, um in einer einfachen Art und Weise höhere inspiratorische Sauerstoffflüsse zu generieren. Denn über diesen Beutel ist ja dieser kurze Einatemhub, der vielleicht ein Volumen von 500 oder 600 oder 700 Milliliter hat, doch, ich würde sagen, stillbar. Oder also man kann damit diesen Beutel einmal einatmen und hat dementsprechend eine höhere Sauerstoffkonzentration, als wenn man Raumluft mit ansaugt. Und das wären die Varianten, die ich für eine Maskeninhalationssauerstoffgabe noch habe. Darüber hinaus ist dann aber tatsächlich die High-Flow-Sauerstofftherapie, also Hochfluss-Sauerstoffapplikation über ein entsprechendes, meistens auch Nasenbrillendevice, die nächste Eskalationsstufe. Ein Verfahren, was letztendlich in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, sukzessive etabliert worden ist und richtig mit einer großen Dynamik quasi Studien entstanden sind im klinischen Bereich jetzt in den letzten 10 Jahren. Als Alternative zu nicht-invasiver Beatmung letztendlich gedacht und als möglicherweise vorteilhaft gegenüber einer Niedrigfluss-Sauerstofftherapie.
Ja, diese High-Flow-Sauerstoff-Brillen, die bieten natürlich auch einen größeren Komfort für die Patienten. Aber sind sie denn einer nicht-invasiven Beatmung denn tatsächlich auch nicht unterlegen?
Bis vor einem Dreivierteljahr hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Jetzt habe ich zumindest eine Studie oder kennen wir eine Studie, die tatsächlich das Kopf-zu-Kopf-Vergleich, also direkt in einer Studie verglichen, diese beiden Verfahren nebeneinander betrachtet. Das ist aus der großen Recovery-Studie ein extra Arm, der Recovery RS für Respiratory Support hieß, mit allen Einschränkungen, die diese große pragmatische Plattform-Trial letztendlich hat, ist es dort tatsächlich so gewesen, dass man eben Low-Flow-Sauerstoff, High-Flow-Sauerstoff und nicht-invasive Beatmung in der frühen Phase der respiratorischen Insuffizienz bei Covid-19-Patienten verglichen hat und dort gesehen hat, dass das Vorteilssignal in Bezug auf Sterblichkeit im Vergleich zur Low-Flow-Sauerstoffgruppe eigentlich nur bei der nicht-invasiven nachweisbar war und bei der High-Flow nicht. Das ist der erste tatsächlich größere Studienvergleich, der das hergibt. Ansonsten haben wir nur indirekte Daten dazu, wo immer wieder relativ häufig gezeigt wurde, dass im Vergleich zur Low-Flow-Sauerstofftherapie die nicht-invasive Beatmung einen Vorteil bietet. Vorteil in Bezug auf Vermeidung von invasiver Beatmung zum Beispiel und tatsächlich teilweise auch im Bezug auf das Überleben. Aber diese Daten sind schwer einzuordnen, weil das natürlich auch immer mit der Gesamtkrankheitsschwere und Auswahl des Patienten zusammenhängt, wenn man das zutraut. Und der Hauptpunkt, der den Unterschied, denke ich, macht und der es so schwierig macht, das zu vergleichen, ist, dass wir bei den Patienten grundsätzlich die Mechanismen eigentlich, also unterschiedliche Ansätze im Mechanismus wir sehen. Also die nicht-invasive Beatmung ist ein Verfahren, welches ja über einen erhöhten intratrakealen Druck seine Hauptwirkung entfaltet. Man kann zusätzlich eine sehr sauber definierte Sauerstoffkonzentration applizieren, aber die Hauptwirkung auf die Hypoxämie des Patienten und die Sauerstoffübertrittsstörung in der Lunge ist wahrscheinlich über den erhöhten Atemwegsdruck zu erklären. Bei der High-Flow-Oxygen-Therapie ist es eigentlich genau ein anderer Mechanismus, nämlich die Erhöhung der Sauerstoffkonzentration und dementsprechend eine Partialdruckveränderung oder die Veränderung der Partialdruckdifferenz über der alveolokapillären Barriere. Und nur zusätzlich oder indirekt gibt es bei der High-Flow-Sauerstofftherapie noch einen Effekt über eine niedrige Piep-Erhöhung, also Atemwegsdruckerhöhung, die aber im Level von 2 bis 3 cm Wassersäule und nicht wie bei der nicht-invasiven Beatmung um 10 oder vielleicht 10 bis 15, sogar 18 Millibar applizierte Drücke sich abspielt. Es fehlt aber trotzdem aus meiner Sichtweise der Studien noch eine echte randomisierte prospektiver Vergleich auf einem klassischen RCT-Niveau. Weil gerade die pragmatische Studie von Recovery RS lässt doch immer wieder Fragen offen, weil die Einteilung der Patienten in die Gruppen nicht klar randomisiert ist, dass es viele Möglichkeiten gab für die Ärzte, sich mit einzubringen in die Einordnung, in die Therapie. Und noch viel wichtiger ist, dass wir ein nur unzureichendes Safety Management in der Recovery-Studie hatten, weil das eigentliche Protokoll, geschuldet dem pragmatischen Ansatz, ein ganz engmaschiges Reporting der Safety-Daten eigentlich nicht vorgesehen hat. Es gab kein klassisches Adverse Events oder Serious Adverse Events Monitoring für diese Patienten, sondern man hat nur am Ende der Studie, nach 28 Tagen, wenn man das Ergebnis eingereicht hat, einen Fax geschrieben, wo man reingeschrieben hat, so und so viele Ereignisse gab es. Das war's. Ein bisschen wenig. Genau. Und insofern muss man sagen, ja, wir haben dieses erste Signal, aber uns geht es ja vor allen Dingen, gerade wenn es bei diesen Kopf-zu-Kopf-Vergleichen knapp wird in dem Endergebnis in Bezug auf den Nutzen, ist es besonders wichtig, den Schaden gut vergleichen zu können. Und das können wir bisher eben nicht gut. Ne?
Und das ist ja auch generell in der Sauerstofftherapie ein Problem, dem wir häufig begegnen, dass wir Nutzen und Schaden dieser Therapie nicht gut gegeneinander abwägen und auch nicht gut gegeneinander abwägen können vielleicht, weil sauber definierte Grenzwerte fehlen, weil wir nicht genau wissen, in welchen Patientengruppen welche Grenzwerte ja wichtig sind und welchen Schaden wir vor allen Dingen mit einer Übertherapie anrichten. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir halt häufig das Ganze mit einer Pulsoximetrie messen und aufgrund von der Sauerstoffbindungskurve wir besonders in den hohen Bereichen nicht genau wissen, wo wir da mit PaO2 stehen, wenn die Sättigung 100 ist. Jetzt sind ja in der letzten Zeit auch sehr viele Studien auch bei kritisch kranken Patienten erschienen innerhalb der letzten 1-2 Jahre. Lässt sich denn aus diesen verschiedenen Studien, also Hot ICU, ICU Rocks, Pilot und so weiter, lässt sich daraus da ein etwas klareres Bild abzeichnen, welche Sauerstoffgrenzwerte nach unten und nach oben wir als wichtig erachten sollten? Oder welche Bereiche wahrscheinlich eher?
Auch nicht ganz einfach. Wenn man es mal von hinten ordnet, also im Sinne von der letzten Studie, die publiziert worden ist, Pilot Trial, dann ist das ja eine Arbeit, die quasi sehr elegant oder auch wieder in die pragmatischen Studien fällt, finde ich. Also wenn man hat ein großes Zentrum, was sich gesagt hat, wir setzen einfach eine neue Politik der Sauerstoffvergabe auf für alle Patienten, die invasiv beatmet in einer akuten kritischen Erkrankung in die Notaufnahme kommen und dann auf der Intensivstation mitbehandelt werden müssen. Und die haben, dieses Zentrum hat sich dann gesagt, okay, damit wir, das finde ich sehr klug, den Gedanke, damit wir gleich auch noch diese Frage der Implementierung eines solchen Konzeptes mit in die Studie einfließen lassen, wechseln wir alle in 2-Monat-Terms das Ziel. Das heißt, wir haben erst gesagt, 2 Monate ist es. Und diese Monatsperioden wurden zufällig iteriert. So, das heißt, die haben die ersten 2 Monate hatten sie zufällig gewählt, unser Ziel ist 90% Sättigung. Dann kam zufällig die nächste 2-Monats-Periode 98 und dann gab es noch die Medium-Variante von 94. Das wechselte immer ab. Dann kam die Covid-Pandemie, mussten sie kurz unterbrechen und dann haben sie nochmal weitergemacht. Und in der Umsetzung hat das funktioniert. Also man hat tatsächlich auch diese vorgegebenen Ziele erreicht. Sie haben über ihr automatisiertes Monitoring die ganzen Sättigungswerte ausgelesen und erfasst. Und man sieht diese 3 Strata sozusagen auch wieder in der Auswertung. Was man nicht sieht, ist ein Unterschied zwischen diesen 3, aber jetzt muss man sich angucken, welchen Endpunkt haben sie betrachtet. Endpunkt ist Ventilator-Free Days innerhalb von 28 Tagen, also die Phase, die ein Patient, wenn er initial vom Beatmungsgerät entwöhnt worden ist, respektive und überlebt hat, dann noch quasi lebend verbracht hat in den 28 Tagen. Das ist ein ziemlich kluger Outcome-Parameter für die Intensivmedizin, weil er quasi das Competing Risk von Tod und Beatmung umgeht, indem er das zu einem gemeinsamen Endpunkt zusammenzieht. Und ich glaube, es war eigentlich nicht zu erwarten, dass es auf diesen Endpunkt, auf diesen kurzzeitigen Endpunkt, diesen Unterschied gibt, wenn doch alle anderen Studien, die vorher da waren, auch keine starken Sterblichkeitsunterschiede gerade in dieser kurzen Phase erzielt haben. Sondern es zeigt eher, dass man zumindest sagen kann, wir können diese 3 Bereiche, in denen man sich typischerweise eigentlich entscheidet, wenn man grundsätzlich momentan an einen Patienten herantritt und sagt, okay, ich denke, der könnte unbedingt eher eine hohe Dosis an Sauerstoff brauchen, weil er vielleicht ich ihn unter einem besonderen Risiko sehe, dann orientiere ich mich eher an diesem Bereich 98-100% Sättigung, bei dem ich sage, das ist ein Standardpatient, das ist vielleicht 94-96 und bei einem, wo ich sage, bei dem ahne ich schon, dass der Sauerstoff vielleicht zu Schäden führen könnte, den siedle ich weiter unten an, möchte aber nicht, dass er hypoxisch wird, dann ist das der mit dem 90. Das sind ganz gut gewählte Sachen, sodass ich sagen kann, ich habe aber zumindest für alle diese 3 Korridore auch kein dramatisches Sterblichkeitssignal erfahren. Das ist auf jeden Fall eine zentrale, gute Aussage. Und die zweite Aussage ist, dass diese Studie zumindest auch die klassischen Safety-Daten mit erfasst hat. Und da zumindest auch keine auffälligen Signale sichtbar sind. Sodass man sagen kann, wir können keinen Vorteil für die einzelnen Methoden nachweisen, da haben wir zumindest auch keinen Schaden in den gewählten Bereichen. Das hilft uns zumindest auf dieser Schadensseite ein Stückchen weiter. Der Rest, glaube ich, war nicht erwartbar. Die vorhergehende, relativ kurz davor publizierte Hot ICU ist eine große Arbeit aus Dänemark oder letztendlich in Dänemark entstanden und quasi in Europa insgesamt durchgeführt. Das ist ein echter Multicenter-Trial, der ein aggressiveres Protokoll verfolgt hat, die tatsächlich gesagt haben, sie wollen arterielle Sauerstoffpartialdrücke messen und einen entsprechenden Behandlungskorridor einstellen, einmal mit dem Ziel um die 60 und einmal mit dem Ziel um die 90. Und waren auf der Spur letztendlich einem Signal, was in einer Vorstudie schon einmal zum Abbruch geführt hat. Das war die LOCO2-Studie, die schon nach 200 Patienten bei invasiv beatmeten Patienten abgebrochen werden musste, weil dort tatsächlich in dieser restriktiven Sauerstoffgruppe, die war dort noch ein PaO2 noch tiefer, eine höhere Sterblichkeit, aber vor allen Dingen eine höhere Anzahl von mesenteralen Ischämien aufgefallen war. Das war der Trigger, auch diese zweite, die große, von der wir sprechen, Hot ICU nochmal richtig zu betreiben. Und die zeigt letztendlich erstmal ein sichereres Signal auf bezüglich der Sterblichkeit, findet dort keinen Unterschied. Und also hat sich die Safety-Daten ebenfalls angeguckt. Und also gab es mehr Herzinfarkte, gab es mehr Schlaganfall, gab es mehr intestinale Ischämien und findet dort diese Unterschiede nicht. Hat insgesamt deutlich mehr Patienten, gibt aber auch zu in einer sehr guten Diskussion, einer sauber geführten Diskussion, dass natürlich in Bezug auf die Endpunkte, diese sekundären Safety-Endpunkte, die statistische Aussagekraft der Studie trotzdem sehr gering ist, weil die absoluten Ereignisraten einfach sehr gering sind. Die haben tatsächlich die gleiche absolute Ereignisrate wie in LOCO 2 gehabt bezüglich dieser intestinalen Ischämien, also weniger als 2% oder sowas auf die Gesamtpopulation, sodass sie auch sagen, ja, wir sehen, dass es jetzt, wir können keinen Unterschied errechnen, aber so ganz sicher sind wir uns trotzdem bezüglich dieser Sache nicht oder werden wir nicht sein können. Und ich glaube, man kann sogar sagen, werden wir nie sauber definieren können, weil dafür kann man keine, von der Größe her einfach keine Studie aufsetzen.
Genau, weil die absoluten Ereignisraten einfach zu gering sind. Meinst du, es hat da noch einen Unterschied gemacht, dass die LOCO2-Studie nur ADS-Patienten eingeschlossen hat, die ja sowieso schon respiratorisch schwer beeinträchtigt sind und die vielleicht da auch noch mehr, besonders in der restriktiven Gruppe, mehr Abfälle hatten, die man vielleicht gar nicht so gemessen hat, weil man nur intermittierend misst, während die HOT-ICU-Studie ja generell kritisch kranke Patienten betrachtet hat?
Ich denke, das bringt es ganz gut auf den Punkt, genau. Also die Vorauswahl des Patientenkollektivs spielt da nochmal eine Rolle, sodass für mich als Gesamtidee aktuell stehen bleibt. Ich sage es speziell für mich, weil ich bin gespannt, wie sich auch unsere Leitliniengruppe dazu nochmal positioniert jetzt in der Analyse dieser Daten, dass vielleicht in Analogie zu dem, was wir zur Einstellung des Blutzuckers auf der Intensivstation auch schon erlebt haben, quasi in der Geschichte der Intensivmedizin, dass wir irgendwann mal angefangen haben mit einer Therapie, wenn man auf den einzelnen Wert guckt, dass man hohe Werte, also Blutzucker, in dem Fall Sauerstoff, irgendwann mit viel Angebot an Energieträgern assoziiert, vielleicht gut gewesen ist. Dann hat man festgestellt, na, so richtig ist es nicht, und hat das, die Idee in die andere Richtung fortgetrieben und dann gesagt, naja, aber ganz besonders wenig ist möglicherweise noch viel besser, nämlich streng kontrolliert. Und dann hat man festgestellt, dass man dadurch vielleicht doch aber eben viele Kollateralschäden, um es vorsichtig zu formulieren, verursacht. Und ist am Ende zurückgekommen zu so einem Wert, der sich, oder zu einer Strategie, die sagt, wir orientieren uns an den allgemeinen Normalwerten der Bevölkerung, aber nicht in dem Sinne, dass wir unbedingt diesen Wert einstellen, sondern dass wir immer nochmal die Frage dahinter stellen, was ist die Störung, die eigentlich dazu geführt hat, dass es zu einer Auslenkung kommt. Und wir behandeln dann, wenn wir die Auslenkung in den Mangelversorgungsbereich sehen, und wir vermeiden die Überversorgung. Das klingt jetzt sehr irgendwie allgemein, aber das ist am Ende, glaube ich, relativ weise, könnte man auf die gesamte Medizin übertragen.
Da gibt es auch in anderen Teilbereichen, jetzt auch was die Sauerstofftherapie angeht, weitere Signale, dass das auch richtig sein könnte. Da hat sich ja zum Beispiel aus der ICU-ROCKS-Studie auch in einer Subgruppenanalyse ergeben, dass Patienten, die eine Hirnpathologie hatten, vielleicht von einer restriktiven Einstellung profitieren könnten, was dann ja auch weitere Studien getriggert hat, namentlich die EXACT-Studie und die BOX-Studie, die letzten Endes da aber bei diesen Patienten, die einen Out-of-Hospital-Cardiac-Arrest hatten und auch einen Großteil eine kardiale Ursache hatten, dann rauskarten und dann randomisiert wurden, eben in eine restriktive und liberale Sauerstofftherapie, dass es zwischen den Gruppen da auch, was die Mortalität anging, keine Unterschiede gab. Also dass auch diese Hypothese, die da generiert wurde in der ersten Studie, letzten Endes durch ein RCT dann nicht belegt werden konnte.
Ja, und ich würde daran nochmal anschließen. Ich glaube, es ist entscheidend, wenn man auf die Sauerstofftherapie schaut, sich den Endpunkt genau anzugucken, auf den man hin will. Wenn man an den Pathomechanismus denkt, ist nicht zu erwarten, dass eine Sauerstoffübertherapie tatsächlich direkt zum Versterben des Patienten auf mittel- oder auch auf lange Frist beiträgt. Eine extrem restriktive schon, weil eine akute Hypoxämie kann zum Kreislaufstillstand führen und dadurch durch einzelne sozusagen Serious Events oder wie man sie auch immer bezeichnet, wirklich tatsächlich die Sterblichkeitszahl oder die Sterberate in einer Studie und dann auch in der Gesamtbevölkerung, in der Gesamtpopulation beeinflussen. Aber die Mechanismen, die wir sehen, die möglicherweise einen schädigen Effekt, wo Sauerstoff einen schädigen Effekt haben kann, also radikale Sauerstoffspezies, Inflammation, Zelluntergang, das sind ja Gebiete, die zu chronischen Schäden führen, aber nicht unbedingt zum Tod. Und da wäre es, glaube ich, sinnvoll und wichtig, sich in diesen Studien diese Endpunkte, und das machen ja auch einige, eben genauer anzugucken. Das heißt, das neurologische Outcome bei Patienten mit Stroke, das neurologische Outcome nach der Reanimation, und die dafür methodisch gut genug aufzusetzen, also robuste Erfassungsmethoden vor allen Dingen dafür zu liefern. Gibt es ja grundsätzlich. Aber eben diese als primäres Outcome einer Sauerstofftherapiestudie in dem Sinne, das ist das, was aussteht, glaube ich. Dann könnte man eben diese schon immer verdächtigten Patientengruppen, die du jetzt schon genannt hast, also Patienten nach einem Kreislaufstillstandereignis mit entsprechendem vermuteten oder drohenden hypoxischen Hirnschadensereignis oder auch der isolierte territoriale Schaden im Gehirn bei einem Stroke, bei einem hirnischemischen Infarkt oder eben bei den Herzinfarktpatienten oder ähnlich, dort könnte man das sich nochmal genauer vornehmen.
Falk, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und die Erörterung. Hast du noch abschließende Worte über etwas, das wir vergessen haben, etwas, was unbedingt noch gesagt werden sollte zu diesem Thema?
Nein, würde ich nicht sagen.
Das ist schön.
Habe alle meine Worte gegeben.
Dann haben wir das vollständig erörtert jetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
Dass dieser Podcast möglich wurde, ist vielen Leuten zu verdanken. Und ich möchte da ganz besonders herausheben Christopher Neuhaus, geschäftsführender Oberarzt am Uniklinikum Heidelberg, der auch den Heinz-Podcast moderiert und fabriziert und der uns mit seinen technischen und inhaltlichen Erläuterungen viel Starthilfe gegeben hat, dass wir das hier auf die Beine stellen können. Das Gleiche geht auch raus an Ingmar Finkenzeller von den Juans aus Göttingen, der mit seiner Expertise uns geholfen hat, uns hier in die Podcasterei hineinzufinden. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind als Team Friedrich Hohmann, Nathalie Krug, Christian Seber, Tim Berthold und ich, Jan Marx. Wir erarbeiten das zusammen und wir wären aber natürlich ohne die Bereitstellung der Technik und Orga im Hintergrund durch Gunther Hempel, den Lehrbeauftragten unserer Klinik, mehr oder weniger aufgeschmissen. Vielen Dank für die dauerhafte Unterstützung. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Abonniert uns und wenn ihr möchtet, dann bewertet uns gerne auf Apple Podcast oder ähnlichen Plattformen. Das hilft uns, gefunden zu werden. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann schickt das gerne an 32, also die Ziffern, ains@posteo.de. Alle Literaturquellen zu den Studien, die hier in der Sendung angesprochen wurden und noch ein bisschen weiterführende Literatur findet ihr selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Episode. Wir hören uns bald wieder. Das war 321, der Podcast aus Leipzig.